Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Die letzten beiden Male habe ich ja von Peru erzählt und deshalb habe ich gedacht, jetzt machen wir einen Wechsel und diesmal erzähle ich euch über Paraguay. Weil das Kinderwerk-Klima ist ja nicht nur in Peru tätig, sondern wo es vor bald 60 Jahren begonnen hat, sondern wir sind auch schon über 30 Jahre in Paraguay tätig und seit knapp 10 Jahren auch in Burundi. Ja, Paraguay ist für viele ein eher unbekanntes Land. Hier sieht man es in der Karte, wo es liegt, ziemlich genau in der Mitte von Südamerika, umgeben von Brasilien, Bolivien und Argentinien. Die Fläche ist 406.000 Quadratkilometer, also das heißt, es ist etwa 10-mal so groß wie die Schweiz. Jetzt habe ich da meine Fragezeichen und die, die mich kennen, wissen, dass dann eine Schätzfrage kommt und wer am nächsten kommt, der kann hier ein paraguayisches Souvenir sich auslesen kommen. Meine Frage ist jetzt, wie viele Einwohner denkt ihr, hat Paraguay? Etwa 10-mal so groß wie die Schweiz.
12 Millionen.
4,65 Millionen. 20 Millionen, ja. Wir rechnen sie in Millionen.
80
Nein, ich glaube, die 8 gesagt ist am nächsten, weil es sind 6,8 Millionen. Und es sind eigentlich sehr wenige im Verhältnis zur großen Fläche. Das heißt, pro Quadratkilometer sind in Paraguay nur 16, irgendetwas, wohingegen in der Schweiz 222 sind. Also es ist ziemlich extrem. Was wir auf dieser Seite auch gut sehen, ist, dass ein großer Unterschied besteht zwischen dem Westen Paraguays und dem Osten Paraguays. Hier ist der Fluss Paraguay, der heißt auch so. Und westlich heißt das Gebiet Chaco und das ist ein großes savannenähnliches Trockengebiet. Und da wohnen also noch weniger als 5 Personen pro Quadratkilometer in dieser Gegend. Das heißt, die allermeisten Städte und Dörfer sind im Osten gelegen, wo es auch viele Flüsse und Seen gibt. Die Hauptstadt ist Asunción. Hier sind wir vor dem Regierungsgebäude. Hier sieht man den Fluss Paraguay von Asunción aus. Ist so eine normale südamerikanische Großstadt. Was mir aufgefallen ist, als wir da gewesen sind, ist, wie nahe reich und arm beieinander liegen. Also da kann man so ein ganz modernes Haus sehen und kehrt man sich um, sieht man das, Armenhütten. Also die sind da ganz wild durcheinander, gibt es sehr Arme und sehr Reiche nebeneinander. Das ist nicht so wie in anderen Ländern, wo die Slums dann ein bisschen für sich abgeschottet sind. Was mich auch sehr betroffen gemacht hat, ist, dass man richtig ganze Familien oder Familienclans auf der Straße sieht. Also die leben hier mit Sack und Pack alles so mitten auf der Straße. Jetzt kommt wieder eine Schätzfrage. Diesmal geht es um Tee. Wie viel Tee pro Person trinkt ein Paraguayer im Jahr? Und ihr müsst euch, also die Antwort ist nicht in Liter, sondern in Kilogramm. Ihr müsst euch so die Kräuter vorstellen, wo man einen, wie viele Kräuter wohl in einem Teebeutelchen sind. Und wie viel trinkt ein Paraguayer in einem Jahr? Also ist eine Mengenangabe in Kilogramm. Was denkt ihr?
100 Kilo.
100 Kilo.
10 Kilo.
10 Kilo.
3.
4,2.
150.
15.
7,8.
7,8. Ja, jetzt ist das Problem, dass ich nicht. Also, es sind 12,2. Ich glaube, da war. Jemand hat 10 gesagt. Ja, genau. Darfst du dann da auch etwas aussuchen kommen? Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, vielleicht von, auch von Argentinien und so, die Paraguayer trinken sehr viel von diesem Mate-Tee. Aber Paraguay, die sind also an der Weltspitze, also auch nicht mal die Argentinier trinken mehr als sie. Und die haben so diese Kräuter und die sind sehr, ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt, sehr herb und bitter. Also ich finde es nicht besonders schmackhaft, aber es gibt es in allen Nuancen und Varianten. Und dann geben sie etwas davon hier in diese Guampa. Ich habe hier auch eine. Hier hinein. Und dann, wenn es kalt ist, dann geben sie heißes Wasser aus dem Thermoskrug hinein. Hier ist dann immer ein Thermoskrug. Und dann haben sie, jetzt habe ich eben vorher gesehen, mein Röhrchen habe ich irgendwo in meinem Sack, ist das verloren gegangen, haben sie so ein, das ist wie ein Röhrchen aus Silber, das hat dann so Löchlein drin und dann trinkt man das da draus. Und im Winter, wenn es kalt ist, ist es ganz heißes Wasser aus dem Thermoskrug, dann ist es heiß, dann nennt man das Mate-Tee, das kennt man mehr. Aber in Paraguay kann es auch sehr heiß sein im Sommer und dann gibt man Eis, also Eiswürfel in seine Thermoskanne und dann trinkt man das kalt und dann nennt man das Tereré. Also sie, Tereré und Mate ist sehr, sehr bekannt. Und sie trinken das immer und überall. Also zuerst mal am Morgen, bevor sie aufstehen, gibt es einen Mate-Tee. Wenn man mit Freunden sich im Park trifft, dann geht man auf eine Runde Tereré. Man geht nicht Kaffee trinken, sondern man geht eine Runde Tereré trinken. Wenn man irgendeine Tagung oder etwas hat, trinkt man Tereré dazu. Und selbst der Polizist auf Streife hat seinen Tereré. Also das ist wirklich, das sticht wirklich ins Auge, wenn man in Paraguay ist. Dann etwas anderes, was sehr typisch ist für Paraguay, sind die Rinder. Es gibt in diesem Gebiet bekanntlich jetzt sehr wenige Einwohner, dafür extreme viele Rinder. Und das ist dann so richtig halt Cowboy-mäßig, so wie man sich das vorstellt, werden die da in riesigen Herden gehalten. Und ja, es ist eindrücklich, wenn man diese großen Viehherden dann sieht. Damit einhergeht natürlich, was die Paraguay gerne essen, und das ist Fleisch. Sie essen sehr gerne Fleisch vom Grill und noch ein bisschen Fleisch und dazu noch ein bisschen Fleisch. Also Vegetarier haben es sehr schwierig in Paraguay. Und sie exportieren auch sehr viel Fleisch, aber das Hauptexportgut ist eigentlich Soja, da sind sie weltweit der viertgrößte Exporteur. Aber sie exportieren auch andere, wie Baumwolle oder Maniok und andere Sachen. Aber es gibt da riesig große Felder. Und dann noch der letzte Teil, was für ihre Wirtschaft sehr wichtig ist, sie haben riesig große Wasserkraftwerke. Das ist Itaipu. Das ist so groß, das liegt zwischen Brasilien und Paraguay. Und das ist das, also nein, es ist eben, inzwischen haben die Chinesen, glaube ich, ein noch größeres gebaut, aber lange galt das als größtes Wasserkraftwerk auf der ganzen Welt. Ich habe das auch besichtigt, das ist da so gigantisch. Und da kriegen sie für sich als Land billig Strom, aber auch sonst können sie davon auch exportieren. So, jetzt noch meine letzte Schätzfrage. Jetzt geht es ums Geld. Hier haben wir eine paraguayische Note. Die Währung in Paraguay ist Guarani. Und hier haben wir 100.000 Guarani. Jetzt ist meine Schätzfrage, was meint ihr, wie viele Franken sind 100.000 Guarani?
4 Franken. 4? 2 Franken. 2?
1 Franken 50.
1 Franken 50.
3 Franken 50.
1 Franken 20.
5?
1 Franken 20.
1 Franken 20.
10 20.
10. Ja, diesmal ist Kurt der Sache am nächsten gekommen. 11 Franken 41, habe am Freitag nachgeschaut. Also in Paraguay wird man ziemlich schnell zum Millionär. Genau. Das Problem ist allerdings, dass das Geld sehr ungleichmäßig verteilt ist. Ich habe irgendwo gelesen, dass der ganze Reichtum von Paraguay auf etwa 160 Personen verteilt ist. Und der ganze Rest ist arm. Also, ich weiß nicht, ob das genau so stimmt, aber es geht sicher hin, dass die Schere eine der größten ist weltweit in Paraguay. Das heißt, dass die Großgrundbesitzer kaufen dann oft den Menschen das Land ab. Und die sind zuerst glücklich über das Geld, das sie bekommen, und dann ist das aufgebraucht. Dann gehen sie in die Stadt und kriegen keine Arbeit und vegetieren dann irgendwo vor sich hin. Also es gibt sehr viel Armut, auch in Paraguay, und zwar sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Um das ein bisschen zu erklären, erzähle ich euch die Geschichte von Celia. Celia ist ein Mädchen, das unsere Schule in Asunción besucht. Hier sehen ihr sie mit ihrer Mutter und 2 ihrer Nichten. Hier sitzen sie vor dem Haus, aber wir sind dann auch ins Haus gegangen und dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Zum Glück hatte sie ein eigenes Zimmer, aber ich habe dann in die anderen Zimmer reingeguckt und die haben dann etwa so ausgesehen. Hier noch die Küche. Das Bad irgendwo auf dem Hof. Und ich habe bis am Schluss nicht ganz rausgekriegt, wie viele Leute das da alles gewohnt haben. Also noch ihre Geschwister, und die haben zum Teil auch wieder Partner und Kinder. Ein Riesendurcheinander. Hier sehen wir Celia mit ihren Eltern. Ihr Vater hat gerade eine Stelle in einer Schuhfabrik. Und zum Teil, wenn die Geschwister dann gerade arbeiten, bringen sie auch noch ein bisschen Geld heim und sonst halt nicht. Das ist so ein bisschen eine typische Familie von Kindern, die uns denn die Schule besuchen. Ja, Bildung ist für uns sehr wichtig, weil wir sagen, dass über Bildung die Kinder einen guten Beruf erlernen können, und da müssen sie nicht wie diese Menschen auf der Straße irgendetwas verkaufen gehen. Und so dürfen sie zur Schule. Zuerst ist auch hier ein Kindergarten, nachher die Primarschule. Am Schluss können sie noch die Matur machen oder das Gymi. Und eine Berufsausbildung gehört auch dazu, sodass sie nachher einen guten Einstieg ins Erwerbsleben haben. Hier sehen wir Celia. Entschuldigung. als wir da waren, gab es gerade eine riesige Ausstellung in der ganzen Schule, wo alle Kinder etwas präsentieren mussten. Und Celia und ihre Kollegin hat hier Nyan Thun Di, da habe ich auch eine Decke, das ist so eine typische Handarbeit von Paraguay. Sie haben das als Projekt genommen. Genau. Da sieht man, dass es eine ganz andere Dimension ist, wenn sie zu Hause sind und wenn sie dann an dieser Schule sind. Aber uns ist auch wichtig, dass sie, die Kinder, das Evangelium mitbekommen, von Jesus Christus hören. Und das gibt es in Schulandachten, in Gottesdiensten, auch an Schülerfreizeiten. Gerade die Schülerfreizeiten hatten wir letztes Jahr auch als Projekt dabei. Und da habe ich ein Interview gemacht mit Angela. Und ich möchte jetzt hier ihre Geschichte nicht nochmal wiederholen. Man kann sie in einem Heft lesen, das da hinten aufliegt. Auf jeden Fall, was mich beeindruckt hat, ist, wie wichtige Rolle, dass ihre Lehrerin Mercedes auch gerade im Leben von Angeles spielt. Und eben die Angeles hat sich dann an einer solchen Freizeit für den Herrn Jesus entschieden und ihr Leben hat sich sehr verändert. Überhaupt haben wir sehr, sehr engagierte Mitarbeiter und das macht mir immer wieder sehr Eindruck, wie sie ihre Arbeit nicht einfach so als Job verstehen, sondern ihnen ist wirklich ein Anliegen, um den Kindern die Liebe Gottes weiterzugeben. Sie treffen sich auch die Mitarbeiter regelmäßig zum Gebet. Das ist ihnen sehr wichtig. Ein Mitarbeiter, der mir besonders Eindruck gemacht hat, das ist Arsenio. Arsenio ist ein Pförtner. Und auf ihn aufmerksam gemacht worden bin ich durch einen Kindergärtner, wo ich besucht habe. Und dann hat die Mutter gesagt, mein Junge will immer ganz früh in den Kindergarten, weil er noch ein bisschen mit Onkel Arsenio sprechen will. Und jetzt ist es so, dass dieser Arsenio, der kennt die Namen aller Kinder praktisch. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind 1500 Kinder. Und der kennt die alle beim Namen und begrüßt sie und plaudert ein bisschen mit ihnen. Und natürlich am meisten hier die Kleinsten, aber wenn sie groß sind, dann mag er sich an die erinnern. Und ich finde das so schön, nur schon am Eingang, wenn man in diese Schule kommt, wenn man ganz persönlich begrüßt wird vom Onkel Arsenio und weiß, hier bin ich geliebt, hier bin ich angenommen, hier darf ich lernen. Dann haben wir mal einen Hausbesuch gemacht und zwar wollten wir eigentlich dieses Mädchen besuchen, die Fiorella, die ist im Kindergarten. Am Anfang war sie sehr schüchtern, aber dann hat sie dann auch von ihrem Stand erzählt, von der Schule, da war sie da ganz begeistert. Und die Eltern haben dann ein bisschen erzählt, ihr Vater, der hatte einen Arbeitsunfall und seither kann er nicht mehr arbeiten. Und deshalb muss die Frau, sie geht jetzt putzen und verdient 12 Dollar am Tag und das ist auch sehr, sehr in Paraguay sehr, sehr wenig, um eine vierköpfige Familie über die Runden zu bringen. Als wir da so sprachen, kam dann auf einmal der José dazu. Da sagten wir, ja, das ist unser älterer Sohn, das ist der José. Und dann habe ich gesagt, dann ist mir da gleich dieses T-Shirt aufgefallen, habe ich gesagt, ja, was hast denn du für ein T-Shirt an? Und da steht drauf, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und dass sie es im Überfluss haben. Dann habe ich gefragt, ja, bist du Christ? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann hat er erzählt, wie er vor 5 Jahren an diese Schule gekommen ist. Und zwar haben die Eltern erfahren, dass diese Johannes-Gutenberg-Schule auch für arme Kinder da ist. Und sie haben sich dann beworben, dass er einen Platz kriegt und er ist an die Schule gekommen. Und vorher war er an einer staatlichen Schule und er hat gesagt, da Das war wirklich ein Riesenunterschied, gerade wie sie auch unterrichtet werden, aber vor allem die ganze Stimmung der Schule und wie die Lehrer sich um sie kümmern. Das hat ihn sehr beeindruckt. Was auch ein Unterschied ist, dass sie Bibelstunden haben. Und er hat gesagt, am Anfang habe ich nicht viel mit diesen Bibelstunden anfangen können. Aber dann haben sie angefangen, richtig, er musste in der Bibel forschen. Also er hat Aufgaben bekommen, und um herauszubekommen, was die Bibel über verschiedene Themen sagt. Und dann hat das ihn so beeindruckt, weil er merkte, die Bibel ist nicht irgendein Buch, sondern hier spricht Gott ganz persönlich zu mir. Und besonders beeindruckt hat ihn, dass Jesus die Menschen liebt, auch wenn sie so Sünder sind. Und das hat er auch für sich erkannt und hat dann gesagt, ich möchte diesem Jesus nachfolgen, der am Kreuz für mich gestorben ist. Und dann, ihr seht ihn hier strahlen, er hat dann ihr gesagt, ja, ich kann mir ein Leben ohne Jesus gar nicht mehr vorstellen. Die Eltern, die Mutter hat dann so ein bisschen genickt, sie hat gesagt, ja, wir sind katholisch und wir waren ein bisschen skeptisch, als unser Sohn immer von Jesus erzählt hat, aber er hat sich so positiv entwickelt und wir freuen uns so, dass er keine Probleme macht und so positiv ist, dass wir uns jetzt eigentlich freuen und auch gerne mal mitgehen, wenn eine Veranstaltung in der Gemeinde der Schule ist. Da sehen wir José in seinem Stand. Er hat mit Kollegen einen Stand gemacht, wo sie Maniokmehl vermarkten wollen. Er möchte nach der Schule Buchhaltung studieren und parallel dazu arbeiten dann. Ja, das ist eigentlich das Schöne an unserer Arbeit, finde ich, dass wir den Kindern Bildung und Evangelium weitergeben und dazu bekommen sie wie einen Schlüssel, der ihnen Zugang zur Arbeitswelt und zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus mitgibt. Aber sie müssen selber aktiv werden, sie müssen selber umsetzen, was sie dann mitgekriegt haben. Aber es ist schön, von den Ex-Schülern, die ich kenne, haben das wirklich viele schon gemacht. Jetzt kommt ein bisschen ein Wechsel, aber es ist etwas, was halt auch zu Paraguay gehört und was uns auch sehr im Kinderwerk mit Paraguay verbindet, und das sind die Mennoniten. Mennoniten sind ja ursprünglich Wiedertäufer und die sind ausgewandert, immer wieder haben sie flüchten müssen, von der Schweiz auf Holland, von Holland nach Preußen, von Preußen nach Russland, und als sie auch da verfolgt wurden, sind sie dann zum Teil nach Kanada und zum Teil nach Paraguay ausgewandert. Hier ist eine detaillierte Karte. Als sie dann 1926 die ersten Mennoniten nach Paraguay kamen, hat man sie im Chaco angesiedelt. Man hat gesagt, ihr könnt in den Chaco. Die Grenze zu Bolivien war noch nicht klar, und dann konnten sie sagen, die Paraguayer, ja, die sind da im Chaco, wir haben von unseren Leuten, die da wohnen, das Gebiet gehört zu uns. Und so haben die Mennoniten, mitten in diesen unwirtlichen Gegenden haben sie so Städte, sie nennen das auch Kolonien, gebaut. Das ist die Chaco-Gegend ein bisschen. Und zwar gibt es ganz, ganz unterschiedliche Mennoniten. Man darf sie nicht alle über einen Kamm schlagen. Es gibt die extrem traditionellen, die sich allem Modernen widersetzen und völlig abgeschottet irgendwo leben, ohne Strom und nichts. Dann gibt es die, die mehr oder weniger Namenschristen sind. Und dann gibt es auch ganz, ganz engagierte Geschwister, die wir dort haben und die ihren Glauben sehr ernst nehmen. Ja, hier sehen wir ein bisschen im Chaco, und hier ist zum Beispiel ist lustig, dass man da hinkommt und dann sind die Straßen auf Deutsch angeschrieben, nicht auf Spanisch oder Guarani, sondern auf Deutsch. Dann sind wir am Sonntag in den Gottesdienst und dann singt man am Anfang Margret Birkenfeld-Lieder und hört eine Predigt auf Deutsch, tausende von Kilometern von hier entfernt. Das ist sehr interessant. Ja, die Einheimischen, die haben gar nichts für die Indianer übrig. Zum Teil haben sie sie einfach umgebracht, weil sie für die Einheimischen nicht viel mehr gelten als Tiere. Aber die Mennoniten haben sich von Anfang an um ein gutes Miteinander mit den Indianern bemüht. Sie geben ihnen Arbeit und haben auch Hilfsprojekte, wo Spitäler, Schulen und auch Landwirtschaftsprojekte. Ja, die Mennoniten, sie sind viele von ihnen wirklich gläubig, sie sind fleißig, sie sprechen Deutsch. Und da verwundert es nicht, dass viele von ihnen nahe mit uns zusammenarbeiten und mit unserer Schule eng zu tun haben. Als wir einmal einen Besuch gemacht haben, haben wir dieses Ehepaar, also da waren wir mit diesen Leuten zusammen. Sie waren die Gastgeber, der Ferdinand Rempel und seine Frau Hedwig. Und es gab natürlich Fleisch. War wunderbar übrigens. Und dann hat er uns erzählt, er ist auch ein Geschäftsmann und Bürgermeister von der Kolonie Island. Und er und sein Bruder haben schon früh erkannt, wie wichtig das Motorräder in Paraguay sind. Und so haben sie eine Firma gegründet mit Import von Motorrädern und auch Reparaturen. Aber sie haben gemerkt, dass wenn sie Filialen irgendwo auf dem Land machen wollen, dass niemand dahin arbeiten gehen will, weil es keine Schulen für die Kinder gibt. Also haben sie gesagt, wir müssen eine gute Schule in die Provinz bringen. Wie machen wir das? Und damals hatte schon unsere Schule in Asunción einen sehr guten Ruf und sie sagten, wir möchten eine Johannes-Gutenberg-Schule im Städtchen Santa Anita beginnen. Sie sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, wir möchten eine Schule. Und wir haben gesagt, ja, aber unsere Schulen sind eigentlich für arme Kinder. Und dann haben sie gesagt, kein Problem, uns sind die armen Kinder auch ein Anliegen. Wir werden uns verpflichten, immer einen großen Anteil arme Kinder aufzunehmen, damit die auch zur Schule gehen können. Wir haben gesagt, ja, uns sind christliche Werte wichtig. Dann haben sie gesagt, ja, ihr spricht uns aus dem Herzen, wir möchten auch eine christliche Schule. Und dann haben wir noch gesagt, ja, wir haben eigentlich gar nicht so viel Geld, um eine neue Schule zu stemmen. Und dann haben sie gesagt, wir wollen schauen, dass wir so gut wie möglich finanziell unterstützen können. Und das war der Startschuss zu unserer Schule in Santa Anita. Später hat ein anderer Geschäftsmann in einer anderen Gegend, das ist der Albrecht Hildebrand, und der hatte so Getreidemühlen und der wollte auch eine Schule bei sich haben. Und so ist noch eine Schule entstanden. Und dann ist noch eine Schule entstanden und gerade in diesen Tagen entsteht noch eine Schule. Und das ist sehr schön, das freut uns sehr als Kinderwerk, weil in diesen letzten Schulen engagieren wir uns finanziell nur noch sehr wenig, weil das eigentlich alles dann die Einheimischen selber stemmen können. Aber die Idee ist von uns übernommen und wir sind wieder frei für andere Sachen. Aber natürlich ist das Kinderwerk immer noch präsent und wichtig, vor allem zum Beispiel auch Patenschaften, dass Kinder wie diese, die aus einem anderen armen Hintergrund kommen, auch eine gute Schule besuchen können. Zum Schluss noch jetzt die Geschichte von Theo. Und zwar waren die beiden auch dort eingeladen, Theo und Monika. Und er hat gar nicht viel gesprochen und man merkte, dass er kein Mann der großen Worte ist, aber dass er sehr viel zu sagen hat. Er ist noch eine spannende Person. Und erst ganz zum Schluss, als wir ihn dann ganz persönlich gefragt haben, hat er uns seine Geschichte erzählt. Und zwar ist Theo als ein Junge aus Mennonit bei seinem Vater im Chaco aufgewachsen und wollte schon früh, hat er Jesus gern bekommen und wollte ihm nachfolgen. Und er dachte, ich möchte einmal ein Pastor werden oder so, ich möchte den Leuten von Jesus weitererzählen, das ist mir wichtig. Und deshalb wollte Theo an eine Bibelschule gehen, um sich da ausbilden zu lassen. Aber jedes Mal, wenn Theo sich bewarb, ist es irgendwie nicht gegangen. Irgendwie hat es nie geklappt. Und er konnte das nicht verstehen, warum, wenn man doch in einen vollzeitlichen Dienst gehen will, warum dann Gott immer die Türen verschließt. Aber irgendwann hat er es dann akzeptiert und hat das gemacht, was er gut kann, nämlich Bauern. Das hat er auch immer gern gemacht, er hat immer seinem Vater gern geholfen, hat gesagt, okay, dann werde ich halt Landwirt. Er hat da engagiert gemacht und hat dann auch geheiratet. Und dann kam die Zeit, wo er sein eigenes Stück Land kaufen wollte. Und das gibt dann immer so große Stück Land, die verlost werden und die man dann kaufen kann. Und dann war er ganz gespannt, welches Land er erwischen würde. Und er bekam das allerschlechteste Land. Also er sagte, es sei abschüssig und als er das gesehen hat, wusste er, ich kann gleich den Konkurs anmelden. Und dann hat er Gott wieder nicht verstanden. Dann hat er gesagt, warum muss mir jetzt das passieren? Warum bekomme ich jetzt ausgerechnet noch das schlechteste Stück Land? Und ja, er hat dann gebetet und im Gebet hat Gott zu ihm gesprochen und er hat gemerkt, dass ich dieses Land bekommen habe, ist kein Zufall. Gott hätte das anders machen können, wenn er das hätte anders wollen. Offenbar will Gott, dass ich dieses Stück Land habe. Also hat er die Ärmel zurückgekrempelt und hat sich an die Arbeit gemacht. Und mit viel Erfindergeist, Tüfteln, Pröbeln hat er es geschafft, dass er in kurzer Zeit ein System erfunden hat, wie man auch dieses Land bewirtschaften kann. Da hat er uns seinen ersten Traktor noch gezeigt, aber inzwischen ist Theo ein steinreicher Mann, weil er nachher ganz viel Land dazu gekauft hat und er hat da sein Patent, wie er den Boden gut bearbeiten kann. Und da ist er in seiner Halle. Und er hat am Schluss gesagt, seht ihr, Gott hat es ganz anders gewollt, als ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt ist so gut rausgekommen, weil jetzt sind Leute, unterrichten die Kinder, die das viel, viel besser machen als ich. Aber mich hat Gott mit ausgerüstet, dass ich gut Landwirtschaft kann und dass ich so stur bin und dass ich so einen Forschergeist habe. Und jetzt bin ich zum Glück so reich, dass ich so die Schule unterstützen kann, damit die Kinder auf diese Art und Weise von Gott hören. Und das fand ich so eine schöne Geschichte, die hat mich sehr berührt, wie er das erzählt hat. Und ich denke, diese Geschichte hat sicher jedem von uns etwas zu sagen, weil oft verstehen wir auch nicht, warum uns ein Schicksal trifft oder warum es, obwohl wir es doch ganz gut meinen, auf einmal ganz anders kommt. Und diese Geschichte soll uns doch motivieren, dass wir auf Gott vertrauen, dass er schon einen Sinn hat und dass er das Beste mit uns macht. Ja, also, dann möchte ich euch danken. Danke für... Also wir unterstützen als Kinderwerk die Arbeit von Paraguay nach wie vor und wir sind froh um jegliche Unterstützung. Ich denke, es ist eine sehr gute Sache, wenn wir sehen, wie viele Menschen und Kinder auch zum Glauben kommen durch diese Arbeit. Herzlichen Dank. Noch ganz etwas Kleines. Für ganz schnell Entschlossene, es gibt eine Paraguay-Reise dieses Jahr im Juni. Und wer Lust hat mitzukommen, der sieht dann einige von diesen Sachen, wo ich jetzt erzählt habe. Ich habe Prospekte da, falls sich irgendjemand interessiert.